herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Diagnose Wissen des Städtischen Klinikums Görlitz. Heute geht es um das Thema Depression und meine Gäste sind Chefarzt Dr. Dirk Schmoll und Antje Miems. Frau Miems ist Diplom-Sozialarbeiterin und Diplom-Sozialpädagogin. Schön, dass Sie beide da sind.
Hallo.
Hallo.
Herr Dr. Schmoll, Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. In Ihrem beruflichen Alltag haben Sie täglich mit Menschen zu tun, bei denen aus verschiedensten Gründen das Leben aus den Fugen geraten ist. Das sind Diagnosen wie Suchterkrankungen oder Menschen mit Angststörungen, mit Essstörungen, bipolaren Störungen, Schizophrenie, Zwangsstörungen. Das Spektrum ist riesig. Frustriert es Sie nicht manchmal zu sehen, wie viele Menschen unter solchen seelischen Erkrankungen leiden?
Ich denke, dass wir doch vielen Menschen gut helfen können. Allerdings ist es eben bei manchen Erkrankungen so, dass sie wiederkehren können. Dazu gehören insbesondere auch die Depressionen. Aber auch bei den Suchterkrankungen gibt es eben leider eine relativ hohe Rückfallquote. Das gehört eben zur Erkrankung mit dazu. Aber damit muss man umgehen lernen.
So wie ich Sie persönlich kennengelernt habe, sind Sie eigentlich ein fröhlicher Mensch, wenn wir uns begegnen. Sie haben auch immer ein Lächeln auf den Lippen. Waren Sie schon mal depressiv oder traurig? Sicherlich schon, aber so selbst?
Nein, nicht so im klinischen Sinne, dass ich eine Depression wirklich also wie eine Erkrankung selbst erlebt habe. Sicherlich niedergeschlagen und traurig, das schon.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Es gibt ja Grenzen. Es gibt ja, jeder hat mal schlechte Zeiten und schlechte Phasen. Was genau oder wo genau fängt denn eine wirkliche Depression an?
Wenn man über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen ein anhaltendes Gefühl hat von Lustlosigkeit, Interesselosigkeit, Niedergeschlagenheit bis hin zu einem Gefühl der Gefühllosigkeit, dass man gar keine Gefühle mehr empfinden kann und einen Energiemangel verspürt, der Schwung fehlt, morgens in den Tag zu kommen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Appetitstörungen. Wenn also aus diesem Spektrum einiges vorliegt, dann sollte man schon daran denken, dass eine Depression vorliegen könnte und nicht nur ein Blues oder eine einfache Traurigkeit.
Wie ist das aus Ihrer Erfahrung? Merken die Menschen tatsächlich selbst, dass mit ihnen etwas nicht stimmt und suchen sich Hilfe? Oder ist es eher so, dass dann vielleicht die Angehörigen dort eine Rolle spielen und das merken und sagen, mach mal was, irgendwas stimmt doch mit dir nicht?
Depressive Patienten neigen dazu, sich erstmal selbst die Schuld zu geben, wenn sie nicht so schwungvoll sind und neigen dazu dann zu sagen, du bist nur zu faul, du musst dich mehr anstrengen. Patienten merken das oft nicht. Solche Symptome können sich auch dann hinter körperlichen Beschwerden erstmal verbergen, sodass auch eine Depression oft gar nicht erkannt wird, auch in der Hausarztpraxis nicht so leicht zu erkennen ist. Und die Angehörigen haben da eine ganz wichtige Aufgabe, dass sie von außen den Patienten ja doch nochmal anders wahrnehmen und ihm rückmelden können, dass er sich eben insgesamt verändert hat, dass er vielleicht reizbarer geworden ist, ungeduldiger, unruhiger oder ähnliche Dinge.
Zu dem Thema Angehörige kommen wir dann später nochmal. Also es ist so, scheint schambehaftet zu sein, schon auch das Thema Depression. Und die Diagnose ist offensichtlich ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass es überhaupt erstmal rausgefunden wird, dass es eine Depression ist, dass eine Depression vorliegt. Wie genau wird denn das diagnostiziert?
Die Hauptsymptome, die habe ich gerade schon genannt, die Niedergeschlagenheit, wobei eben insbesondere nicht nur die tiefgestimmten Gefühle und das Weinen typisch sind, sondern eher das gar nicht mehr fühlen können, die Indifferenz, die Gleichgültigkeit, das nicht mehr berührt werden von Dingen, die einen sonst eben betroffen haben, in Verbindung mit einem Energiemangel. In aller Regel eben eine Hemmung von Energie. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass Patienten unruhig sind und ein zu viel an Energie haben, diese aber ungerichtet ist und nicht genutzt werden kann, nicht fokussiert werden kann auf die Aufgaben, die zu erledigen sind. Und dann eben eine ja eben eine Lustlosigkeit überhaupt sich noch für Unternehmungen zu interessieren, ein vermehrter Rückzug von den Beziehungen zu anderen Menschen.
Gibt es dort alterstechnisch Unterschiede? Ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass gerade Menschen über 60 überproportional von Depressionen betroffen sind oder sehr häufig von Depressionen oder auch im Zusammenhang mit Suizid betroffen sind. Sind das Zahlen? Können Sie das so aus dem Alltag bestätigen?
Also die Patienten mit Depressionen, die bei uns am häufigsten sind, sind Frauen zwischen 45 und 60, also in der sogenannten Midlife-Krise, kann man sagen, also in der Lebensmitte, wo ja doch gerade auch für die Frauen eine ganze Menge von Lebensveränderungen anstehen. Die Kinder gehen aus dem Haus, man selbst verändert sich eben auch, die Eltern sind vielleicht pflegebedürftig und andere Themen, vielleicht auch hormonelle Umstellungen können mit einer Rolle spielen. Also das ist so das hauptsächliche Klientel bei uns. Und Depressionen sind generell bei Frauen doppelt so häufig wie bei Männern. Und was sich im höheren Lebensalter dann deutlich erhöht, ist die Suizidgefahr, insbesondere bei Männern.
Haben Sie eine Idee oder gibt es dort Untersuchungen, warum Frauen häufiger betroffen sind?
Natürlich, da gibt es ganz viel. Man hat schon diskutiert, ist denn Depression eigentlich eine Frauenkrankheit? Also so weit kann man natürlich nicht gehen. Frauen haben weniger Scheu, über ihre Gefühle, über ihr Leiden zu sprechen, das auch zu zeigen als Männer. Zur Männerrolle passt es nicht so gut, sich als schwach darzustellen, als hilflos, als hilfsbedürftig. Frauen unternehmen mehr Suizidversuche als Männer, aber eben Suizidversuche, bei der noch die Möglichkeit besteht, dass ihnen geholfen wird, dass sie gerettet werden können, wohingegen bei Männern die Rate an erfolgreichen Suiziden sehr viel höher ist als bei Frauen.
Nun ist es ja nicht, Gott sei Dank, wahrscheinlich nicht zwangsläufig so, dass eine Depression auch in einem Suizid endet oder in einem Suizidversuch endet. Was gibt es denn für Möglichkeiten, eine Depression zu behandeln?
Also es gibt die Möglichkeit zunächst mal des Gesprächs, also der psychotherapeutischen Behandlung, der soziotherapeutischen Behandlung, das heißt also Aktivierungsthemen, gucken, wo auch Entlastungen vielleicht möglich sind und natürlich auch medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten.
In Ihre Klinik kommen ja auch Patienten als Notfall. Gibt es auch Notfalldepressionen, eine Depression als Notfall, der zum Beispiel über die Notaufnahme eingewiesen wird? Was ist dort wichtig? Was passiert dann?
Ja, häufig natürlich die Suizidgefahr, die Sorge der Angehörigen vielleicht, der Patient könnte sich etwas antun oder der Patient selbst, der das Gefühl hat, er kann eben den Druck nicht mehr aushalten und er hat schon Gedanken, vielleicht sogar auch schon Planungen in der Richtung, dass er sich das Leben nehmen wird. Das sind Patienten, die als Notfall zu uns kommen. Gar nicht so selten sind es aber auch noch komorbide Erkrankungen, also zum Beispiel Suchterkrankungen, die zusätzlich bestehen und die dann auch wiederum die Depression verstärken können und auch die Kontrolle über Suizidimpulse vermindern können. Ansonsten weitere Notfallsituationen sind natürlich, wenn jemand alleine lebt, sich nicht mehr versorgen kann, die Antriebshemmung dazu führt, dass er nicht mehr einkauft, sich nicht mehr richtig ernährt und untergewichtig wird.
Ist Depression eine Erkrankung, die für sich steht? Oder kann man depressiv werden, weil man zu viel Alkohol konsumiert hat? Oder kann man depressiv werden aufgrund von Drogenkonsums? Oder andersrum? Ist diese Abhängigkeit von anderen Suchtmitteln oder anderen Sachen, ist das auch die Regel oder häufig?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wir behandeln ja auch sehr viele Suchtpatienten, Alkoholpatienten, vor allem alkoholkranke Patienten, die gar nicht so selten auch mit Antidepressiva behandelt werden vom Hausarzt und dann große Angst haben, dass diese Antidepressiva abgesetzt werden und gar nicht wissen, dass der Alkohol hat eine depressiogene, das heißt depressionsfördernde Wirkung, obwohl er erstmal entlastend und entspannend wirkt. Aber er führt eindeutig zu Depressionen, er zerhackt den Nachtschlaf und und unsere Aufgabe ist es dann, den Patienten dazu zu motivieren, wirklich auf das Antidepressivum zu verzichten und erstmal den Alkoholentzug zu machen. Und die Erfahrungen sprechen eindeutig dafür, dass in aller Regel das Antidepressivum danach gar nicht mehr gebraucht wird.
Frau Miems, das Thema Nachsorge nach einem Klinikaufenthalt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Patient war bei uns, hat eine Suchterkrankung oder war wegen einer Suchterkrankung im Zusammenhang mit der Depression im Klinikum und ist dann nach dem Aufenthalt, kommt er dann wieder in sein häusliches Umfeld. Ich stelle mir das sehr schwer vor und es ist ja auch, glaube ich, erwiesen, dass viele Patienten rückfällig werden, insgesamt, was das Thema Alkohol betrifft, weil man ja immer irgendwo wieder dem Alkohol sieht. Man hat Auslösereize, auf die man dann reagiert. Und in welches Umfeld können denn Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden, um dass sie nicht rückfällig werden? Oder was gibt es dort für Möglichkeiten für Patienten dann auf einen guten Weg zu gehen?
Das ist recht individuell bei den Patienten. Es kommt immer darauf an, aus welcher Lebenssituation die Patienten kommen. Und wir beginnen natürlich schon während des Aufenthaltes zu schauen, was ist gerade wichtig, was steht an. Ganz oft ist erstmal die finanzielle Situation zu klären, dass wir gucken, ist da genügend Einkommen da, ist der Patient krankenversichert. Also diese ganz wichtigen Alltagsdinge sind für die Patienten ja auch oft wichtig. Das ist oft dann schon geklärt im Rahmen der Krankenhausbehandlung, dass jemand so diese wirtschaftliche Situation klar hat oder genau weiß, was er jetzt zu tun hat. Und dann schauen wir natürlich, in welches Umfeld geht er zurück oder wird er zurückgehen müssen. Also wir können ja nie für jeden Patienten ein neues Wohnumfeld suchen. Viele Patienten wollen ja auch wieder zurück in ihr normales Wohnumfeld. Und da geht es dann darum, muss es bestimmte Veränderungen geben, beruflich zum Beispiel, familiär, ist da eine gewisse Art von Kommunikation vielleicht nochmal wichtig, ein Gespräch mit Angehörigen, gibt es Kinder in der Familie, die vielleicht ja auch eine Belastung darstellen können natürlich. Und wo kann man da Hilfen installieren? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Welche Rolle spielen denn gerade die Familienmitglieder? Zum einen können ja Kinder, das ist schwierig, die sind ja eigentlich dann auch Betroffene in diesem Setting meistens. Was können denn Angehörige tun?
Kinder machen ganz viel. Die übernehmen oft Aufgaben von den Eltern, wenn die das merken, dass die Eltern das mehr kommen, beziehen natürlich viele Dinge auch auf sich und versuchen entsprechend ihr Verhalten anzupassen. Und das macht es letztendlich recht schwierig, wenn dann hier noch ein zweiter gesunder Angehöriger vielleicht da ist, der das ein Stück weit auffangen kann und eben Hilfe holen kann oder eine andere Form von Unterstützung geben kann. Und wenn jetzt ein erwachsener Angehöriger in der Familie ist, das kann ein Partner, Partnerin sein, ein Freund, eine Freundin, natürlich auch die Eltern des Patienten oder der Patientin. Und da ist das Wichtigste, sagen wir immer, dass die Angehörigen sich über die Depression informieren. Also dass die Wissen sammeln und einfach herausfinden, was bedeutet das für uns, für unseren Familienalltag, was bedeutet das auch für Familienentscheidungen zum Beispiel? Wir sagen auch, in so einer depressiven Phase ist es sehr ungünstig, Entscheidungen zu treffen bezüglich familiärer Veränderungen, sondern lieber erstmal eben diese Akutphase abklingen lassen und dann in dieser Nachsorgephase erst Entscheidungen zu treffen, sich nochmal auszutauschen über bestimmte Veränderungen, weil es nicht unbedingt so ist, wenn jemand depressiv ist oder auch war, dass der so wieder zurückkommt, wie er vorher war. Also man muss auch immer wieder mit einer Veränderung rechnen, dass auch ein veränderter Familienalltag natürlich da sein kann. Also dass die Familie schauen muss, wie können wir mit dieser Erkrankung auch umgehen in der Zukunft.
Dann gleich nochmal eine Frage an Sie, Herr Dr. Schmoll. Ist Depression eine Erkrankung, die man immer mit sich trägt? Oder ist dann irgendwann der Punkt, wo gesagt wird, du bist jetzt geheilt?
Ja, also so schlimm ist es zum Glück gar nicht. Ein Drittel oder jeder Dritte, der eine Depression erleidet, wird nicht wieder krank. Da bleibt es eine einmalige Erkrankungsphase. Bei den zwei Dritteln kommt es dann immer wieder auch zu depressiven Episoden. Und bei etwa 15% kommt es zu einem chronisch depressiven Zustand, der dann auch bis zur Erwerbsunfähigkeit gehen kann.
Welche Rolle spielen denn diese Erkrankungen bei uns speziell in der Region?
Bei uns ist es so, und da sind wir gleich auf mit dem bundesrepublikanischen Durchschnitt. Depressive Erkrankungen im Krankenhaus stehen bei uns an zweithäufigster Stelle. Jeder vierte Patient, den wir im Krankenhaus aufnehmen, wird mit einer Depression aufgenommen, sowohl in Görlitz als auch bundesweit. An erster Stelle stehen die Suchterkrankungen. Auch das ist bundesweit so und in Görlitz zahlenmäßig noch etwas mehr als bundesweit.
Haben Sie eventuell auch einen Überblick, ob das zugenommen hat in den vergangenen Jahren oder ist das konstant geblieben?
Ich habe mir das angeguckt. Wir haben in den letzten 10 Jahren immer so zwischen 250 und 300 depressive Patienten im Jahr im Krankenhaus behandelt. Nur in den letzten beiden Corona-Jahren ist es runtergegangen, sind es 50 Patienten weniger gewesen, aber das entsprach eben auch dem Rückgang der gesamten Fallzahl.
Genau, der eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten genau. In den Krankenhäusern. Ich sehe jetzt hier auf Ihrem Tisch grüne Schleifen. Und ich kenne die rosane Schleife oder Pink Ribbon, die auf den Brustkrebs aufmerksam macht. Dann gibt es die rote Schleife für die HIV-Sensibilisierung, sag ich mal. Und grün habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Aber es sieht so aus, als hätte die was zu bedeuten, Frau Mühlen. Sie haben das mitgebracht. Können Sie was dazu sagen?
Genau, die grüne Schleife ist so dieses internationale Symbol für eine Toleranz und Offenheit gegenüber psychischen Erkrankungen. Also die wird auch sehr häufig dann eben getragen, gerade im Rahmen dieser Woche, dass man einfach nochmal zeigt, man ist offen dafür, tolerant. Ganz viele Leute, die in der Öffentlichkeit auch stehen, nutzen dann auch die Schleife, um darauf aufmerksam zu machen.
Toleranz ist im Umgang mit Patienten, Menschen, die an psychischen Problemen oder speziell an Depressionen leiden, auch ganz wichtig, weil sie sich ja anders verhalten, als man es vielleicht erwartet. Sie sind nicht so glücklich, obwohl man vielleicht denkt, könnten doch glücklich sein. Gibt es überhaupt Strategien, um zu verhindern, dass man an einer Depression erkrankt?
Also wenn man bisher noch keine Depression hatte, ist das ja erstmal etwas Fremdes und etwas Neues, was man gar nicht so genau kennt. Na, da gibt es so diesen generellen Begriff der Work-Life-Balance, dass man natürlich darauf achtet, sich jetzt nicht auf Dauer jetzt zu überfordern, privat oder beruflich. Stress vermeiden kann man nicht, der gehört zum Leben mit dazu und ist auch per se nichts Negatives und nichts Krankmachendes. Wenn es eine negative Form von Belastung sind, die auf Dauer eben besteht, also im Sinne eines Burnout, zum Beispiel eines inneren Ausgebranntseins, dann kann das in eine Depression übergehen und da wäre es dann wichtig, rechtzeitig das auch zu erkennen, zu schauen, wo kann ich Entlastungsmöglichkeiten schaffen, wo kann ich also auch im Freizeitbereich durch Bewegung oder durch andere Dinge mir auch einen Ausgleich schaffen. Wenn man aber schon Depressionen gehabt hat, dann ist es ganz wichtig, die Frühwarnzeichen zu erkennen. Und das sind die Dinge, die wir mit den Patienten auch besprechen, wenn die depressive Episode abgeklungen ist, dass man nochmal mit den Patienten überlegt, wie hat denn das genau angefangen? Was haben Sie denn als erstes gemerkt? Was hat sich verändert? Zum Beispiel, ich habe nicht mehr so viel Appetit gehabt, ich habe nicht mehr so viel Lust gehabt, mit dem Partner zusammen zu sein, Zärtlichkeit zuzulassen. Oder ich bin gereizter und ungeduldiger geworden, der Schlaf ist schlechter geworden. Das sind häufig so erste Warnzeichen, die man dann wahrnehmen sollte und dann entsprechend auch reagieren sollte, je nachdem, wo Belastungsfaktoren dann auch sind, die eventuell dann erstmal reduziert werden können.
Wenn eine Depression diagnostiziert worden ist, welche verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn?
Es gibt psychotherapeutische Möglichkeiten, medikamentöse und andere Therapieverfahren, die sich mehr auf körperliche Dinge richten, und auch soziotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten.
Und wird es kombiniert oder ist, wo man sagt, also bei einer schlimmen Depression braucht es unbedingt Medikamente, also in einer akuten Phase oder?
Wenn eine Depression so ausgeprägt ist, dass der Patient schon im Krankenhaus bei uns aufgenommen werden muss, dann werden diese Behandlungsverfahren kombiniert eingesetzt. Das ist eben der Vorteil gegenüber ambulanter Behandlung, wo das nicht so einfach und nicht so intensiv möglich ist. Aber eben nicht alles gleichzeitig, sondern in der Frühphase der Depression ist der Patient oftmals eben gehemmt, auch kognitiv oft dann beeinträchtigt durch Konzentrationsstörungen, die es immer bei der Depression gibt, und neigt zu vermehrtem Grübeln. Und dann ist es in aller Regel nicht empfehlenswert, eben jetzt gleich über die Lebensgeschichte und über mögliche Lebensprobleme zu reden, sondern dann geht es erstmal im Gegenteil darum, dass er ein Stück Abstand bekommt von den Problemen, die er in aller Regel in der Depression als übersteigert wahrnimmt, und dass der Patient erstmal zur Ruhe kommt, dass der Schlaf wieder reguliert wird, dass er wieder sich regelmäßig ernährt und trinkt, und dann eventuell auch erstmal, dass medikamentös etwas unterstützt wird, und dann, wenn es ihm besser geht, dann können eben Basistherapien greifen, wie zum Beispiel etwas Aktivierungsmaßnahmen, Ergotherapie, Konzentrationsübungen, aber vor allen Dingen auch dann Aufklärung über die Erkrankung, das, was wir Psychoedukation nennen. Das ist dann schon eine Vorbereitung für psychotherapeutisches Arbeiten dann im engeren Sinne. Und dann kommen eben auch soziotherapeutische Verfahren, über die Frau Mims schon etwas gesagt hat, zum Tragen.
Vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal ein bisschen die negative Sichtweise auf Medikamente in dem Zusammenhang nehmen, weil ich denke, dass es eher schon was Segensreiches ist, wenn man Möglichkeiten hat, den Patienten auch mit Medikamenten zu helfen. Trotzdem ist das, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung eher nicht positiv besetzt. Selbst Betroffene würden wahrscheinlich oder sagen wahrscheinlich eher, ich nehme auch keine Medikamente, das macht es ja vielleicht sogar noch schlimmer. Ich glaube, das Vertrauen, warum auch immer, in die Medikamente ist nicht sehr hoch. Aber vielleicht können Sie da auch noch mal auch aufklärend etwas sagen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt immer noch diese Vorurteile bei der Bevölkerung, dass Medikamente die Persönlichkeit verändern könnten oder dass Medikamente einen in eine Abhängigkeit bringen, aus der man dann nicht mehr herausfindet. Beides sind Vorurteile. Die Medikamente, die wir haben, sind eben in aller Regel sehr gut verträglich. Sie führen nicht zu einer körperlichen Abhängigkeit im Sinne einer Sucht, wie wir das von bestimmten Schlaftabletten oder von Alkohol kennen. Sie verändern natürlich auch in keiner Weise die Persönlichkeit eines Menschen. Was sie tun, ist, dass sie eben stimmungsauffällend und aktivierend wirken, aber eben auch je nach Präparat auch schlafanstoßend wirken können, was für die Patienten ganz wichtig ist, und bestimmte Medikamente auch zusätzlich eine gute vorbeugende Funktion haben.
Sie haben ja auch jahrelange Erfahrung damit. Passiert denn eigentlich auf dem Gebiet forschungstechnisch noch etwas? Also gibt es Forschungen noch zu besseren Methoden oder neuen innovativen Ansätzen, um eine Depression zu behandeln?
Ja, ich habe lange eine Depressionsstation geleitet in Berlin. Was die Medikamente betrifft, so hätte man sich eigentlich in den letzten 10 Jahren doch mehr Fortschritte gewünscht. Es gibt jetzt ein neues Medikament Esketamin, was eigentlich aus der Narkosemedizin kommt. Das ist für Depressionen zugelassen, anfangs nur als Infusionsbehandlung, jetzt auch als Spray. Das ist etwas, was man aber nur in Kombination mit einem Antidepressivum geben kann. Den Erfolg muss man eben dann in Ruhe beurteilen. Zum anderen ist in der letzten Zeit hat man doch mehr Erfahrungen mit der transkraniellen Magnetstimulation gesammelt. Ein Verfahren, mit dem man hier schon sehr lange auch Versuche angestellt hat. Da wird ein Magnetfeld induziert und auf überbestimmten Hirnarealen dann angebracht, um dadurch dann Depressionen zu behandeln. Das ist noch nicht bisher so weit, dass es in der klinischen Routineversorgung eingesetzt wird. Es gibt nur einige ausgewählte Universitätskliniken, aber das könnte im Laufe der Zeit doch auch eine erfolgreiche zusätzliche Behandlungsalternative sein.
Ich denke, dass es viele Informationsangebote gibt. Ich glaube, das Thema Depressionen ist medial ein Thema, was auch gern bedient wird, weil jeder vielleicht in die Situation kommen könnte. Und deswegen gibt es viel. Es gibt viele Websites, es gibt auch Veranstaltungen. Auch in der Region wird eine ganze Menge gemacht bei uns. Frau Mims, vielleicht würden Sie kurz vorstellen, der Oktober ist ja der Monat, wo es um die psychische Gesundheit geht. Und da gibt es viele Veranstaltungen, wo wir uns auch beteiligen oder auch Sie. Vielleicht können Sie kurz was zu den Angeboten in der Region zu dem Thema sagen.
Das soziale Netzwerk Lausitz ist der Veranstalter der Woche der seelischen Gesundheit hier in unserer Region. Beginnt mit einem Glückskongress am 14.10. Dort werden verschiedene Vorträge sein. Dort werden auch Veranstalter da sein, wo man sich informieren kann. Und im Rahmen dieser Woche, die offiziell so vom 10. bis zum 20. geht, Oktober, finden verschiedene Sachen statt in den unterschiedlichen Städten, Görlitz, Niesky, Löbau, Rotenburg, Weißwasser. Da kann man sich im Internet auch informieren. Gibt man einfach ein Woche der seelischen Gesundheit 2023 in Görlitz. Und unter anderem machen wir ja hier auch einen Vortrag am 18.10. zu dem Thema Depression. Und da sind Sie alle herzlich eingeladen, 17.30 Uhr im Klinikum. Und was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen wollte, das ist diese Kamera sensibel. Das ist immer so ein Film, wo ein psychiatrisches Thema eine Rolle spielt. Dieses Jahr ist es der Film Neben der Spur und da geht es eben speziell um Depressionen.
Die Angebote im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit geben auch Angehörigen ganz viel Informationsmaterial, ganz viel unterstützende Angebote. Denn die Angehörigen laufen immer auch Gefahr, sich ein bisschen anstecken zu lassen von der Traurigkeit, auch von der Depression. Oder wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wenn ein lieber Mensch depressiv wird oder an einer Depression erkrankt. Manche versuchen vielleicht hilflos dann zu sagen, hab dich nicht so, streng dich mal an, dir geht's ja gut. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg, Herr Dr. Schmoll.
Ja, solche Bemerkungen liegen einem natürlich dann schon als Angehörigen auch manchmal auf der Zunge. Aber sie erreichen eigentlich damit in der Regel das Gegenteil, denn der Patient hat von sich sowieso schon keine gute Meinung und gibt sich selber die Schuld dafür, grübelt viel und sucht nach Gründen. Solche Bemerkungen können das Grübeln der Patienten verstärken. Deswegen ist es besser, das nicht zu sagen, sondern eben dem Patienten dazu anzuregen, darauf zu achten, was denn noch möglich ist. Es ist also auf der einen Seite nicht hilfreich, wenn der Patient den ganzen Tag im Bett liegt und gar nichts mehr tut. Auf der anderen Seite muss man als Angehöriger eben auch anerkennen, dass in einer schweren Depression der Patient eben nicht so funktionieren kann, wie er das normalerweise tut. Also ihn zu kleinen Aktivitäten anregen ist ganz wichtig. Also möglichst eine Tagesstruktur einhalten, auf die kleinen Fortschritte achten, die ein Patient macht. und keinen billigen, einfachen Trost spenden, sondern Hoffnung vermitteln ist wichtig. Und man sollte auch nicht den Patienten in lange Gespräche verwickeln, um nach den Ursachen der Depression zu forschen und in der Lebensgeschichte zu bohren. Auch das kann das Grübeln eben des Patienten eher verstärken.
Ich würde da gern noch mal ergänzen, dass Angehörige ja auch eine ganz große Belastung haben, indem sie eben das aushalten, auch was da gerade sich alles verändert. Also dass der Patient oder der Erkrankte ganz viel klagt zum Beispiel, das muss ich aushalten. Ich muss vielleicht als Angehöriger plötzlich Aufgaben übernehmen, die ich vorher nicht hatte, muss die Kinder alleine betreuen, muss den ganzen Haushalt schmeißen, gehe vielleicht noch arbeiten und habe so diesen wirtschaftlichen Druck, auch dass ich jetzt meine Arbeit noch habe und das Geld vielleicht nach Hause bringe, muss mich dann noch um den Erkrankten kümmern, der auch oft natürlich diesen Zuspruch braucht. Und wir erleben auch wieder viele Angehörige, die diesen Zuspruch auch gerne geben am Anfang, aber irgendwann ist eine gewisse Grenze erreicht und da ist eben wieder diese Work-Life-Balance auch genau für die Angehörigen wichtig, dass die auch mal sagen, stopp, hier ist meine Grenze. Und da würde ich Angehörigen immer wieder empfehlen, sich Hilfe zu suchen, Unterstützung zu kommunizieren über die Erkrankung, obwohl das eben oft schwer ist, weil genau diese Dinge wie, na, dein Mann oder deine Frau, die ist nur zu faul zum Arbeiten, kommen eben auch von den Nachbarn, von Freunden eventuell. Und auch dagegen müssen sich Angehörige oft noch erwehren. Deswegen entscheiden sie sich häufig auch dafür, gar nicht über diese Erkrankung zu sprechen, sondern das innerhalb der Familie zu klären. Aber ich empfehle, wirklich zu kommunizieren und man wird mit der Zeit auch herausfinden, mit wem man gut kommunizieren kann und wenn es am Ende erstmal eine professionelle Stelle ist. Und da würde ich gern diese sozialpsychiatrischen Dienste nochmal informieren. Die gibt's auch in jeder Stadt. Die sind immer ein guter Ansprechpartner und die können in der Regel dann auch vermitteln. Die wissen ganz genau, welche Angebote in der Region da sind.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir werden die Angebote und Kontaktmöglichkeiten bei uns auf der Homepage mit veröffentlichen. Ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um über das Thema Depressionen zu sprechen und lade alle ein, gerne am 18. Oktober ins Klinikum zu kommen um 17.30 Uhr. Dann können Sie Herrn Dr. Schmollen von uns auch persönlich kennenlernen und direkt auch vielleicht Fragen stellen, die Sie haben und die wir in dem Podcast jetzt noch nicht beantworten konnten.
Ja, sehr gerne.
Ja.